direkt aus Europa, Nummer 293, Seite B.
Zehn Minuten vor acht, die Information am Morgen im Deutschlandfunk. Vielleicht haben Sie sich das ja auch schon einmal gewünscht in Ihrem Leben. Die Straße vor Ihrer Haustüre möge gesperrt werden für den Verkehr, wenigstens für ein paar Stunden. Welche Ruhe, welch reine Luft, welch großzügige Möglichkeiten des Flanierens. Es soll sogar passionierte Autofahrer geben, die ab und an mal auf solche Ideen kommen. In mehreren Städten Deutschlands haben ökologisch ambitionierte Stadtplaner und Politiker diese Vision umgesetzt in Modellprojekten von autofreien Siedlungen. Durchaus mit Erfolg. Aber, wie der eine oder andere berichtet, wird das autofreie Wohnen auch durch soziale Kontrolle durchgesetzt. Und das gefällt nicht jedem. Philipp Krohn hat mit begeisterten und genervten Bewohnern der Weißenburg-Siedlung in Münster gesprochen.
Als Franz Helmut Richter vom autofreien Wohnen in Münster hörte, war er gleich angetan. Beruflich braucht der Verlagslektor kein Auto und die Weißenburg-Siedlung liegt schön zentral in der Stadt.
Ich bin vor 2 Jahren hier hingezogen. Wir sind aus Berlin gekommen, meine Frau und ich, wir haben 2 Kinder. Und in Berlin ist es so, dass wir uns eigentlich über die vielen Jahre, die wir da gewohnt haben, immer geärgert haben über den Autoverkehr. Als Fahrradfahrer ist man da relativ gefährdet.
Die Weißenburg-Siedlung in Münster ist dichter bebaut als andere Neubaugebiete. Es gibt keine Autostellplätze. 3 Geschosse haben die Häuser. 3 Blöcke in der Mitte, 2 außen, dazu eine Reihenhauszeile. Großzügige Gärten schließen sich an die schmalen Straßen an. Bunte Blumen und grüne Rasenflächen bilden einen Kontrast zu den hellen Wänden. 350 Bewohner leben hier. 500 sollen es einmal werden. Dann könnte es etwas eng werden. Alle paar Minuten sieht man Fahrradfahrer durch das Quartier fahren. Ihre Kinder sitzen in Anhängern und teilen sich darin den Platz mit Wasser- oder Saftkästen.
Wir haben uns das auch richtig ausgesucht und ich hatte noch mehr erwartet. Bei uns wird gerade eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut. Eigentlich hätte ich sowas erwartet, dass es das hier schon überall gibt. Das heißt, hier sammeln sich natürlich auch Leute, die schon so ein Wohnmodell auch suchen. Eltern mit Kindern, aber auch Kinderlose, Studenten, ganz alte Leute.
Einige dürfen doch Auto fahren. Kinder kurven problemlos mit ihren Elektrovehikeln über die Straßen. Nur die großen, echten Wagen, die mit Benzin fahren, sind strikt verboten. Das gefällt besonders den Jüngeren, wie der 8-jährigen Sophia.
Ich finde hier an der Siedlung ist ganz gut, dass hier keine Autos durchfahren, weil dann kann man hier gut Verstecken spielen. Hier gibt es ganz viele Spielplätze, kleine und es gibt auch einen ganz großen. Das finde ich gut. Und dann brauchen sich die Eltern ja auch nicht Sorgen zu machen, dass ein Auto hier durchfährt. 1, 2, 3.
Stille. Nur übertönt von spielenden Kindern. Und von den Wagen, die ganz legal außerhalb der Siedlung fahren. Aber die sind weit weg. Deshalb stören in der Gartensiedlung keine Abgase. Könnte man Rußpartikel sehen, wäre die Luft hier rein. Vor dem Eingang in das Wohngebiet stehen einige Autos, die von den Bewohnern gegen einen Monatsbeitrag genutzt werden können. An die alternativen Formen der Mobilität hat sich Sophia längst gewöhnt.
Die Besucher können ja auch mit dem Auto kommen, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Es gibt ja Busse und Züge und Taxis und so und damit kann man ja auch unterwegs sein.
Auto weg und Fahrrad her, Wiener Schnitzel gibt's nicht mehr, allein mit meinen Sojakeimen meditiere ich im Geheimen.
Es gibt natürlich Bewohner in der Siedlung, die ihren umweltbewussten Lebensstil konsequent ausleben. Die Regeln sind strenger als in jedem anderen der 8 realisierten Wohngebiete in Deutschland. Deshalb war das Projekt politisch auch umstritten. Wer einzieht, verpflichtet sich vertraglich, kein Auto zu besitzen. Und falls sich das ändert, wieder wegzuziehen. 5 Jahre lang hatten in der traditionellen CDU Hochburg Münster Rot und Grün die Ratsmehrheit und setzten das Projekt mit Landesmitteln um. Zum Ärger der CDU, wie deren Ratsmitglied Dieter Mager berichtet.
Wir hatten die große Angst und die ist auch nicht zerstreut worden, dass hier gebaut wird. Und wer es denn nicht einhält, ohne Auto zu sein oder dessen Kinder irgendwann sich Auto anschaffen, die parken in der Nachbarschaft. Und die Nachbarschaft wird wesentlich stärker belastet. Und in dem eigentlichen Gebiet fühlt man sich gleichzeitig sehr, sehr wohl, weil es dort kein Auto gibt.
Wieder zurück in der Siedlung. Die strikten Regeln werden von einem Bewohnerverein überprüft. Diese Strenge gefällt nicht allen. Anders als in der 2. deutschen Vorzeigesiedlung Vauban in Freiburg wurde nämlich darauf verzichtet, einen großen Parkplatz außerhalb des Quartiers zu bauen. Der ermöglicht es Bewohnern, bei einer Veränderung der Lebensumstände einen Stellplatz zu erwerben. So beklagen sich auch einige in Münster über zu starke soziale Kontrollen.
Das Projekt von der Idee finde ich halt ganz okay. Autofrei, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Es gibt ja auch immer Sonderregeln. Manche dürfen haben, manche nicht. Und hier sind ja die ganzen Leute, die fühlt man sich voll beobachtet, weil die schreiben mir schon Kennzeichen auf.
Ich finde halt, wenn die Kinder, die jetzt noch klein sind, 15 Jahre alt sind und wie ihre Schulkameraden ein Mofa fahren wollen, gibt das Probleme. Entweder entscheiden sie sich bis dahin für, ich will auch autofrei, motorfrei leben, oder aber es muss eine Lösung her, denn niemand kann dann ausziehen, wenn sie 15 sind.
Ich bin unzufrieden, weil die Wahrheit hier ziemlich verzerrt dargestellt wird. Also ich habe jetzt ein Auto, ich stehe auch dazu. Ich werde wegziehen und bin auch froh darüber.
Diese Bewohnerin hat beobachtet, dass sich viele verdeckt gegen die Regeln verhalten.
Hier gibt es genügend Leute, die heimlich ein Auto haben, die es woanders parken.
Und sie klagt darüber, dass andere Bewohner ihr ein schlechtes Gewissen eingeredet haben, obwohl sie mit ihrem Auto nur Krankenbesuche vorhatte. Sie hätten sie angesprochen.
Das hätte ich von dir nie gedacht, dass du ein Auto fährst.
Eure Autos!
Der deutschen Wochenendvergnügen, das Autowaschen, entfällt in so einem Wohnumfeld natürlich. Das fällt als Ärgernis für Nachbarn aus. Klar, es gibt die gewöhnlichen Reibereien. Aber zusätzlich setzen sich Nachbarn hier eben noch über etwas anderes auseinander als in normalen Wohngebieten. Wann darf man Auto fahren? Darf man überhaupt? Und wohin? Die ökologischen Vorteile dagegen steigern die Lebensqualität, wie zwei Bewohner in Münster betonen.
Ich finde es gut, weil es umweltbewusster ist. Wir vermissen hier nichts.
Meine Fenster brauche ich nicht mehr so oft zu putzen.
Diese Beobachtungen werden durch die Untersuchungen von Oskar Reuter gestützt. Der Dortmunder hat gemeinsam mit seiner Frau Ulrike vor einigen Jahren über autofreies Wohnen in der Stadt promoviert und arbeitet inzwischen am renommierten Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
In den Gebieten selbst messen wir deutliche Entlastungen, was Lärm und Abgas und Verkehrssicherheit angeht. Und diese Projekte sind der gelebte Beweis dafür, dass auch in einer modernen Industriegesellschaft gänzlich andere Wohn- und Lebensformen machbar sind, die deutliche Gewinne an Wohn- und Lebensqualität bringen und nicht mit den Formeln von Verzicht und Verlust arbeiten.
Die autofreie Bewegung bildete sich vor etwa 15 Jahren mit einem Experiment. Freiwillige versuchten, 4 Wochen lang auf ihr Auto zu verzichten. Sie stellten fest, dass es ihnen dabei besser ging als zuvor. Sie hatten weniger Stress und sparten Geld.
Die meisten der Maßnahmen, die jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind Dinge, die versuchen, bereits entstandene Verbrennungsprodukte wegzufiltern. Dagegen das Konzept des autofreien Wohnens versucht, durch eine geschickte Zuordnung der Wohngebiete in der Stadt von vornherein verkehrsvermeidend Städtebau zu betreiben und im Alltag die Schadstoffemissionen pro Bewohner grundsätzlich an der Quelle zu vermeiden.
Franz Helmut Richter in der Weißenburg-Siedlung und seine Familie haben Vor- und Nachteile miteinander abgewogen. An den Nachbarschaftsauseinandersetzungen wollen sie sich nicht beteiligen. Und ökologisch missionieren will Richter auch niemanden.
Ich denke auch, man muss nicht so wohnen, aber im Grunde genommen, glaube ich, kann jede Großstadt mehrere solcher Viertel gebrauchen, wo Leute eben wohnen, die nicht unbedingt ein Auto immer vor der Tür stehen haben müssen.
Autofreies Wohnen in der Weißenburg-Siedlung in Münster, das war eine Reportage von Philipp Krohn.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist weiterhin Dirk Müller. In wenigen Sekunden 7 Uhr und 50 Minuten 10 vor 8. Die Schweiz fährt ihre Personenkontrollen an ihren Außengrenzen mit Italien, Österreich und Deutschland zurück. Das ist wohl das wichtigste Ergebnis der Volksabstimmung von gestern. 13 von 15 EU-Staaten haben das Schengener Abkommen umgesetzt, daneben auch die Nicht-EU-Mitglieder Norwegen und Island. Und nun kommt also auch die Schweiz hinzu, eine kleine Revolution für Europa. Thomas Wagner hat sich für uns in Zürich umgesehen und umgehört.
Gestern Abend am deutsch-schweizerischen Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen. Viele dort sind in ungewöhnlich guter Stimmung.
Ich bin Schweizer und ich habe da auch ja gestimmt. Sicher, dass man besser über den Zoll kommt, weniger Kontrolle.
Wir gehören zu Europa und man kann sich nicht als Insel anschauen mitten in Europa. Ich denke, ja, wir müssen uns öffnen.
Jeder Schritt, der Grenzen aufhebt, ist ein positiver Schritt, denke ich, weil die Leute jenseits der Grenze auch Menschen sind und leben.
Erkennungsmelodie der Abstimmungssondersendung im Schweizer Fernsehen. Die war schon Stunden zuvor der Anlass für die gute Laune der abendlichen Grenzgänger.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt wissen wir auch, dank der ersten Hochrechnung, dass
voraussichtlich Verträge von Schengen-Dublin ebenfalls angenommen werden.
Mit 54% ein zwar knappes, aber deutliches Ja für den Beitritt der Schweiz zu den Verträgen von Schengen und Dublin. Das bedeutet, voraussichtlich ab März 2007 werden sich die Schweizer Beamten an den Grenzen zu den EU-Nachbarn Österreich, Italien, Frankreich und Deutschland weiter seltener die Ausweise zeigen lassen als noch derzeit. Denn das Abkommen von Schengen sieht den Wegfall solcher regulären Personenkontrollen vor. Ein Abkommen, dem die Schweiz nun nach dem Volksentscheid gestern beitreten wird. Dass die Schlagbäume und Grenzhäuschen, wie beispielsweise an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich, nicht ganz abmontiert werden, hat damit zu tun, dass die Schweiz gleichwohl nicht EU-Mitglied wird. Hans Butauer, Vorsitzender des Schweizerischen Polizeibeamtenverbandes.
Es ist ganz klar, bei uns bleiben die Häuschen und der Schlagbaum bleibt. Und zwar, wir sind nicht in der Zollunion und das berechtigt die Schweiz, sämtliche Fahrzeuge, die mit Waren in die Schweiz einfahren, zu kontrollieren und dann wird die Ware kontrolliert.
Für die Schweiz wird es somit eine Art Schengen-Light geben, weiterhin mit Grenzwärterhäuschen zwar, aber mit einer Abnahme der Kontrollen.
Es wird sich einiges ändern, es werden vermutlich noch mehr Fahrzeuge durchgelassen und nur noch vereinzelte Leute direkt an der Grenze kontrolliert.
Die Grenzen zwischen der Schweiz und den EU-Nachbarländern werden durchlässiger, doch genau das passt nicht allen Eidgenossen ins Konzept. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei hatte vor der Abstimmung mächtig Stimmung gegen den geplanten Schengen-Beitritt gemacht. Begründung? Tritt die Schweiz Schengen bei, sei die Eidgenossenschaft an sich in Gefahr. So sieht es jedenfalls Toni Bartolucci von der Schweizerischen Volkspartei im Kanton Zürich.
Also das Erste ist einmal, wenn man die Grenzen öffnet, die Bewachung der Grenzen lockert, dann ist es ganz klar, dass für zwielichtige Elemente der Zugang zu einem Land vereinfacht werden. Und hier haben wir Befürchtungen, dass, wie wenn sie im Haus das Türschloss ausbauen, dass sie zwielichtigen Elemente besser ins Haus kommen. Also es ist ein Abbau unserer Meinung nach an Sicherheit, wenn die Grenzkontrolle aufgehoben wird.
Eine Auffassung, die Experten wie Heinz Butauer vom Verband der Schweizerischen Polizeibeamten nicht teilen. Im Gegenteil, selbst für ein Nicht-EU-Land wie die Schweiz bringe der Beitritt zum Schengen-Abkommen ein deutliches Mehr an Sicherheit, vor allem durch den Anschluss an das Sicherheitssystem SAS. Damit sind alle Mitgliedstaaten verbunden. Begeht irgendjemand eine Straftat, kann er überall innerhalb der Schengen-Staaten aufgrund der zentral gespeicherten SAS-Daten ermittelt werden.
Das wäre 2003. In Deutschland sind zwei Personen Kindermörder unterwegs gewesen. Die haben sich dann in der Schweiz abgesetzt. In der Schweiz konnten sie sich frei bewegen, wurden auch von der Polizei kontrolliert und mussten gehen lassen, weil wir keinen Zugriff auf SAS hatten. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man bedenken muss, dass Kindermörder unter uns ohne Gefahr auf Justizverfolgung sich bewegen können.
Damit soll es nach dem Beitritt zum Schengener Abkommen ebenso ein Ende haben wie mit dem sogenannten Asyltourismus. Denn im Abkommen von Dublin ist festgelegt, dass ein Asylbewerber einen Antrag immer nur in einem einzigen Mitgliedstaat stellen kann und dabei zentral gespeichert wird. Die Schweiz wird nach dem Beitritt auf diese zentrale Datenbank Zugriff haben und kann damit Asylbewerber, die schon mal woanders in Westeuropa einen Antrag gestellt haben, sofort ablehnen. Gleichwohl ging es bei der Volksabstimmung in der Schweiz um mehr als um den Beitritt zum Schengen-Dublin-Abkommen. Die Schweiz, die erst nach einigen Diskussionen sogenannte bilaterale Verträge mit der EU befürwortete, rückte mit dem Ja zu Schengen ein wenig näher an den Rest Europas heran. Hans-Jörg Färber, Präsident der Schweizerischen Sozialdemokraten.
Ja, es ist nicht nur ein Ja zum konkreten Inhalt der Verträge, sondern es ist auch ein Ja zum Verhältnis der Schweiz zum Ausland, vor allem zum europäischen Ausland. Es zeigt, dass unsere Bevölkerung für eine offene Schweiz votiert, die mit den Nachbarländern zusammenarbeitet, Probleme löst, wo sie eben grenzüberschreitend vorhanden sind. Und das ist eigentlich die fast wichtigere Botschaft, weil wir noch andere solche Abstimmungen vor uns haben.
Möglicherweise hätte dieses Jahr zur guten Zusammenarbeit mit den restlichen westeuropäischen Ländern ja noch ein wenig kräftiger ausfallen können, wären nicht vergangene Woche die Referenden zur neuen EU-Verfassung in Frankreich und in den Niederlanden so deutlich gescheitert. Claude Longchamp,
Politikwissenschaftler aus Bern.
Insbesondere dann aber auch die Abstimmung in Frankreich und die Abstimmung in den Niederlanden haben die Stimmung hier in der Schweiz massiv angeheizt. Stimmungsmäßig allerdings hat es so einen Kaskadeneffekt gehabt, von dem man ja auch in der EU gesprochen hat und dem man gesagt hat, das ist ein Dominoeffekt, wenn nicht alle miteinander abstimmen, wird das erste Nein, wird quasi die Gegner in den folgenden Ländern mobilisieren. Das hat sich auch hier in der Schweiz gezeigt, der Effekt, dass in Niederlande das Nein um 6% gestiegen ist, nach dem Frankreich-Nein hat sich eben auch in der Schweiz gezeigt, in einem gewissen Sinne hat es eben auch hier kommunikativ verunsichernd gewirkt.
So richtig Farbe bekennen muss die Schweiz schon bald. Im September steht das nächste Referendum zum Dauerthema Europa an und das birgt aus neue politischen Sprengstoff. Die Schweizer müssen Ja oder Nein zu den sogenannten bilateralen Verträgen 2 sagen. Dabei geht es um die Frage, ob die bereits mit der sogenannten alten EU ausgehandelten Abkommen zur Personenfreizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt auch auf die neuen osteuropäischen EU-Beitrittsländer ausgedehnt werden sollen. Das verspricht so manche ausgiebige und scharfe Diskussion, glaubt Hans-Jörg Fehr von den Schweizer Sozialdemokraten.
Die andere Seite, die nationalkonservative Rechte, ist gespalten. Ein wirtschaftsfreundlicher Flügel in der SVP ist offen für ein Ja und wird sich dafür auch engagieren. Auf unserer Seite muss man dann ins Feld führen, dass die ganzen bilateralen Verträge, die wir bisher mit der Europäischen Union abgeschlossen haben, zur Disposition stellen. Wenn die Schweiz Nein sagt, dann kann die Europäische Union die Verträge kündigen. Das ist so vorgesehen. Und dann verliert die Schweiz sehr viel.
Eindrücke aus der Schweiz von Thomas Wagner.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Claudia Sanders, herzlich willkommen. Es ist ein Phänomen, das aus den USA kommt. Menschen, die sich mit 2, 3 oder noch mehr Minijobs über Wasser halten, denn sie wollen ja schließlich arbeiten und können es auch. Aber zum Leben reicht ihr Lohn kaum. Christoph Scheuermann hat 2 Männer begleitet, die fast rund um die Uhr arbeiten und trotzdem mit jedem Cent rechnen müssen.
Einmal Süddeutsche, 2-mal Frankfurter und eine Rundschau noch. So. Können wir hier starten?
Seine Tour beginnt Harry Dauben morgens um 5. In einem klapprigen Toyota, bei dem es durchs Dach tropft, fährt er durch Köln und verteilt Zeitungen. Jeden Morgen, 6 Tage die Woche, auch bei Regen. Heute muss er zusätzlich eine kranke Kollegin vertreten. Er kommt in Schwitzen.
Wenn man am Laufen ist, Treppen hoch, Treppen runter, also ich habe genug Bewegung.
Das Vogelgezwitscher hört Harry Dauben nicht. Er muss sich beeilen. In 1,5 Stunden müssen die 240 Zeitungen verteilt sein. Dann setzt er sich wieder in seinen holprigen Wagen und hetzt weiter zum nächsten Job.
Normalerweise bin ich schon eine halbe Stunde früher, weil es hier, wenn ich nur ein Gebiet habe, aber bei 2 Gebieten reicht das immer noch, einer der Ersten zu sein.
Harry Dauben hat noch einen zweiten Job. Gleich nach dem Zeitungen verteilen trägt er für eine private Zustellfirma noch Briefe aus.
Ja, bitte?
Die Firma Westmehl, Dumont Schauberg, Post für Sie.
Harry Dauben ist ein drahtiger Mann mit einem Schnurrbart. Er hatte bisher nicht viel Glück. Erst die Scheidung von seiner Frau, dann der Rauschmiss aus einer Anwaltskanzlei, wo er als Gehilfe gearbeitet hat. Also müssen 950 Euro pro Monat reichen, die ihm die beiden Jobs bringen. Davon muss er den Unterhalt für die beiden Söhne zahlen, die bei der Mutter wohnen. Und zusätzlich Miete, Strom und Gas, Benzin fürs Auto, das er täglich braucht. Er rechnet mit jedem Cent und nimmt zusätzlich jeden Job an, der sich bietet.
Als Außenfahrer ist eine Pizzeria, wo man entweder in Naturalien bezahlt wird, wo es mit Essen, mit Getränken und weil es je nachdem anstatt einen Stundenlohn dann also nur pro Fahrt eine Kilometerpauschale was bekommt. Oder was, man hilft dem Vater, streicht vom Onkel, was die Wohnung und so weiter. Alles so ganz kleine Nebenjobs, die so zwischendurch anfallen.
Insgesamt kommt Harry Dauben so auf 50 Stunden pro Woche und hat dennoch ein minimales Einkommen. Der 41-Jährige gehört damit zu den Menschen in Deutschland, die trotz harter Arbeit an der Armutsgrenze leben. Zwar kommt der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zu dem Ergebnis, dass sich keine Tendenz zur Verschärfung des Armutsrisikos bei Erwerbstätigkeit erkennen lässt. Dennoch ist die Zahl seit Jahren konstant hoch. Einer Studie zufolge verdienen mehr als 1 Million Vollzeiterwerbstätige in Deutschland mit ihrem Lohn weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens. Es sind oft Menschen mit 2 oder 3 Jobs. Menschen, die zum Teil 50 Stunden und mehr in der Woche arbeiten. Zu einem Minimallohn. Es sind Menschen wie Harry Dauben. Und wie Jörg Hönning. Der sitzt vor einem Computer in einem Callcenter, wie es Tausende gibt, irgendwo in Köln. Die kleinen Arbeitsnischen sind wabenförmig angeordnet. Jörg Hönning hat wie alle anderen einen Kopfhörer auf und ein Mikro vor dem Mund.
Ja, schönen guten Tag. Geben Sie mir von dem Schreiben mal oben die lange Nummer. Ja, genau.
Die Arbeit im Callcenter ist eintönig. Moderne Fließbandarbeit, wie Hönning sagt. Trotzdem ist der 32-Jährige auf den Job angewiesen. Das Studium hat er schon vor Jahren hingeschmissen. Die Weiterbildung zum Informatiker, die ihm die Kölner Arbeitsagentur bezahlt hat, brachte bisher keinen Job. Also arbeitet er am Telefon. Für 6,50 Euro plus 71 Cent Akkordzuschlag, wenn er mehr als 16 Gespräche pro Stunde schafft. Insgesamt verdient er monatlich rund 400 Euro netto. Damit zahlt er die Miete. Deshalb muss sich Hönning am Wochenende zusätzlich Geld verdienen.
Zentrale hier, die 411.
411.
Ich habe hier einen Herrn stehen, der würde gern wissen, was eine Fahrt vom Kölner Hauptbahnhof zum Düsseldorfer Hauptbahnhof ungefähr kosten würde. Hatte ich noch nie.
Das Taxifahren von Samstagmorgen bis Sonntagabend bringt ihm etwa 80 Euro. Davon geht er am Montag früh Lebensmittel einkaufen für die bevorstehende Woche. Es ist ein Leben auf den Cent genau. Schuhe ersteigert er gebraucht für ein paar Euro im Internet. Die Jeans kauft er sich vom Weihnachtsgeld der Eltern. Obwohl er in der Woche bis zu 50 Stunden arbeitet, bleiben ihm am Monatsende nur 700 bis 800 Euro. Zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Zitat aus dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit sollte ein Einkommen bezogen werden können, das eine Teilhabe am allgemeinen Wohlstand ermöglicht und zumindest oberhalb der Armutsrisikogrenze liegt. Zitat Ende. Teilhabe am Wohlstand, Armutsrisikogrenze, das sind für Jörg Hönning relative Begriffe. Begriffe, die man weit auslegen kann.
Das ist, denke ich, eine Frage, inwieweit, also was man für Ansprüche hat. Ich habe eben meine Ansprüche sehr weit runtergeschraubt. Also ich muss nicht am Wochenende oder irgendwie einmal die Woche in die Stadt fahren und mir irgendwas kaufen. Ich habe da einfach ziemlich runtergefahren. Also ich lebe so mit dem, was ich brauche. Ich brauche was zu essen, ich brauche mein Geld für die Miete und das kriege ich eben zusammen.
Fragt sich nur, wie lange noch. Denn der Druck auf die Löhne nimmt immer weiter zu. Denn Arbeit müsse billiger werden, verlangen Wirtschaftsvertreter und Politiker unisono. Und auch Ökonomen wie Hilmar Schneider vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit fordern neben der Senkung der Lohnnebenkosten den weiteren Ausbau des Niedriglohnsektors.
Wofür wir sorgen müssen ist, dass die Übernahme von einfachen Tätigkeiten zu einfachen Löhnen wieder attraktiv wird. Das wird nicht dazu führen, dass deswegen jetzt der ganze, sozusagen das gesamte Lohnniveau in Deutschland ins Rutschen kommt. Das mag in gewissem Umfang eine Rolle spielen, aber das ist keine Gefährdung für diejenigen, die hochqualifiziert sind.
Die Konkurrenz auf dem Niedriglohnsektor würde damit größer werden und die Löhne dort womöglich weiter sinken. Das hätte für gering qualifizierte Menschen wie Jörg Hönning weitreichende Folgen. Er müsste sich wohl einen dritten Job suchen, obwohl er schon jetzt bis zum Hals in Arbeit steckt.
Ja, du bist eigentlich durchgehend am Arbeiten. Also zwischendurch nimmst du dir mal einen freien Tag irgendwie an deinem Geburtstag und ansonsten geht das weiter.
Viel Arbeit, aber wenig Geld, Christoph Scheuermann berichtete.
Die Nachricht vom Tod der alten Chefin hat sich bereits herumgesprochen. Stammgäste und Personal sind betroffen. Für die meisten war Josefine Havelka nicht nur die geschätzte Kaffeehauschefin.
Ich habe genau gewusst, wenn man nicht so in guter Laune war oder wenn man gut gelaunt war oder wenn man was zum Essen gebraucht hat, sie war immer da, jetzt ist sie nicht mehr da.
Wenn du reinkommen bist und es ist kein Platz da gewesen, sie hat immer geschaut, dass ein Platz da ist und so. Also sie war wirklich immer sehr freundlich und und sehr nett und hat sich um die Gäste sehr kümmert.
Es wird schon sehr fehlen, wenn sie nicht nur hier an den Tischen vorbeigeht, eben begrüßt und fragt, ob ihr alles passt, ob alles okay ist, ob sie sich wohlfühlen.
Schön, was eine strenge, aber korrekte. Muss ich sagen, also es hat nie was gegeben, also wenn was gegen sie war. Also es war immer korrekt, und aber streng.
Gemeinsam mit ihrem Mann Leopold prägte Josephine über 60 Jahre das berühmte Café in der Wiener Innenstadt. 1939 hatten die beiden das Lokal bereits übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Havelkör zu einem Treffpunkt für Literaten und Künstler. Elias Canetti zählte ebenso zu den Stammgästen wie später H.C. Artmann, Helmut Qualtinger oder auch André Heller, der erst vergangenes Jahr im Café Havelkör eine goldene Schallplatte überreicht bekommen hat. Berühmt war Josephine Havelkör für ihre Buchteln, die erst ab frühestens 22 Uhr serviert wurden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 292. In einer Sendereihe des Deutschlandfunks über den Mai 1945 hat der deutsche Bundesinnenminister davon erzählt, wie es ihm vor 60 Jahren ergangen ist. Damals war er ein kleiner Junge von 13 Jahren. Als das Ende des Zweiten Weltkriegs immer näher kam, hatte er Angst- und Furchtgefühle. Alle Deutschen machten sich Sorgen, was da nun wohl auf sie zukäme. Manche fürchteten, die Amerikaner würden noch viele von ihnen umbringen. Niemand konnte sich vorstellen, wie das ist, wenn eine fremde Macht in das Land einzieht. Viele hörten die deutschen Nachrichtensendungen der BBC, obwohl das Abhören feindlicher Sender verboten war und schwer bestraft wurde. Was der Wehrmachtbericht meldete, stimmte zwar, aber wie die Alliierten den Kriegsverlauf beurteilten und was für Pläne sie für die Nachkriegszeit hatten, erfuhr man nur von der BBC in London. Deren Pausenzeichen war aus Beethovens Schicksalssinfonie, und das haben viele Deutsche heute noch im Ohr. Der Minister ist am 20. Juli 1932 in Bochum geboren. Das ist eine Stadt im Ruhrgebiet. Sein Vater war Direktor bei einer Firma, die Stahl produzierte. Seine Eltern waren Anhänger der Lehre von Rudolf Steiner und gehörten zu einer religiösen Erneuerungsbewegung. Für sie war es selbstverständlich, sich auch anzuhören, was für Informationen aus London kamen. Als 10-jähriger Junge erlebte er 1942 die ersten schweren Luftangriffe der Bomber der Alliierten aufs Ruhrgebiet. Er hat gesagt, er hat noch die Sirenen im Ohr, die mit ihrem Auf und Ab vor Luftangriffen warnten und nach den Bombardements mit einem gleichbleibenden Ton Entwarnung gaben. Bei Fliegeralarm sind sie immer in den Luftschutzkeller gegangen. Eines Tages wurde auch das Haus seiner Eltern zerstört, und als die Luftangriffe immer schlimmer wurden, ist seine Mutter mit den Kindern zu den Großeltern nach Bayern geflüchtet. Dort erlebte er den Einmarsch der Amerikaner. Obwohl die amerikanischen Truppen schon weit nach Deutschland vorgedrungen waren, gab es immer noch Leute, die die Stadt verteidigen wollten. Aber einige entschlossen handelnde Bürger haben das verhindert. Das war für die Menschen in dieser Stadt das Ende des Krieges. Die ersten Soldaten, die die Stadt besetzt haben, waren sehr kinderfreundlich. Sie haben sich ihr Essen mit den Kindern geteilt und ihnen auch Schokolade gegeben. Schokolade kannten die Kinder schon gar nicht mehr. Das war für sie sehr eindrucksvoll. Aber die Soldaten, die dann kamen, waren nicht so freundlich. Sie mussten das Haus der Großeltern für die amerikanischen Besatzungstruppen räumen. Da haben Freunde sie aufgenommen, und irgendwann durften sie dann wieder in das Haus einziehen. Aber da sah es schlimm aus, und seine Mutter hatte viel damit zu tun, den Müll wegzuräumen und in den Zimmern sauber zu machen. Es gab immer weniger zu essen, und fast alles bekam man nur auf Lebensmittelkarten. 1945 bestand die Wochenration für ein Schulkind aus 46 Gramm Kunsthonig, 39 Gramm Zucker, 58 Gramm Grieß, 57 Gramm Fett und ein paar Gramm Fleisch. Dazu kamen jeden Tag 3 Scheiben Brot und 1 Teelöffel voll Marmelade. Deshalb haben sie auch Kartoffelschalen gegessen und Unkraut aus dem Garten. Es dauerte lange, bis sich das Leben allmählich wieder normalisierte. Nach der 12-jährigen Nazi-Herrschaft versuchten die Deutschen, sich neu zu orientieren. Sie hatten ihr Selbstbewusstsein verloren und die Städte lagen in Trümmern. Sie hatten materiell viel verloren, aber noch schlimmer war die geistige und seelische Situation. Sein Vater hat sogar mal gesagt, das Beste, was Deutschland passieren könnte, wäre vielleicht, dass es in die Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen würde. Für ihn und seine Eltern waren die USA das Land der Freiheit und der Demokratie. Sie waren Amerika begeistert. Er meint zwar, dass seine Eltern sich gefragt haben werden, ob sie genug getan haben, um sich den Nazis entgegenzustellen, aber er ist seinen Eltern dafür dankbar, dass sie ihn in die richtige Richtung geführt haben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 292. Danke.